Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast und heute unterhalten wir uns über das Thema Female Leadership, also Frauen in Führungspositionen. Und dazu bin ich Wunder über Wunder auch mit einer solchen Frau verabredet, mit Susanne Marell, die CEO bei Hill & Knowlton in Düsseldorf, also einer internationalen PR-Beratung. Hallo Frau Marell.
Hallo Herr Burak und vielen Dank für die nette Einladung.
Das Spannende an Ihrem Lebenslauf finde ich ja, dass Sie nicht nur massiv Agenturerfahrung haben, sondern auch auf Kundenseite gearbeitet haben. Frau Marell, es gibt nicht so viele Frauen, die in der Geschäftsführung einer großen Kommunikationsberatung arbeiten. Was haben Sie anders gemacht als andere Frauen?
Vorweg, ich glaube, dass sich gerade jetzt relativ viel tut. Und wir auf Agenturseite und auch auf Unternehmensseite relativ viele Frauen finden. Also gerade so, wenn ich die letzten 4-5 Jahre betrachte, würde ich sagen, da hat sich eine Menge getan. Wenn ich das vergleiche, so vor 20 Jahren, da war ich ja auch schon aktiv. Insofern glaube ich gar nicht, dass ich so viel anderes gemacht habe als andere Frauen, die jetzt auf den Positionen sind. Aber sicherlich, wenn man so sagt, so wo sind die Schlüssel, ist es zwischen Leidenschaft, Durchsetzungsvermögen, sicherlich auch ein Ehrgeiz, der da ist, dass ich auf solche Stellen wollte.
Das ist ja eine Antwort, die kann ich verstehen, aber die würde jetzt auch so von einem Mann kommen, oder? Das wäre jetzt nicht so der große Unterschied. Also Leidenschaft hatte auch jeder und Durchsetzungsvermögen auch.
Ja, wobei ich wirklich die Kombination zwischen Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen etwas finde, was einen in der Karriereentwicklung einfach weiterbringt, weil man Dinge tut, die man gerne tut. Und wenn man Dinge tut, die man gerne tut, tut man sie meistens auch sehr gut und entwickelt sich dort. Also vielleicht ist das ja ähnlich einem Mann gegenüber. Ich muss da tatsächlich jetzt erstmal drüber nachdenken, über Ihre direkte Antwort.
Ich muss noch mal kurz auf den zweiten Punkt neben der Leidenschaft kommen, auf das Durchsetzungsvermögen. Was meinen Sie denn damit genau? Also ich meine, zu viel ist ja auch irgendwie nicht gut und auch nicht schön am Ende des Tages.
Ja, was ich gelernt habe, und das ist für mich ein Teil der Durchsetzung, ist, klar zu kommunizieren, was ich möchte. Also auch, was ich möchte im Sinne von Entwicklung oder wo ich hingehe. Und da habe ich einfach meine Lernstunden gemacht. Ich war bei Sharing und, glaube ich, sehr akzeptiert im Team, sehr akzeptiert von meinem Chef. Das Einzige, was mich immer wieder gewundert hat, ist, dass wenn es darum ging, jetzt gewisse Entwicklungen zu machen oder mal in Austausch 6 Wochen nach England zu gehen oder Ähnliches, bin ich nie berücksichtigt worden. Und irgendwann hat es mich so gewurmt. Ich habe das also erstmal sehr lange mit mir selbst ausgemacht.
Sehr lange heißt wie lange?
Bestimmt 2-3 Monate. Das war für mich lange.
Okay, deswegen war ich nach.
Und bin dann hingegangen und habe gesagt, immer, warum kriege ich eigentlich nie die Chance? Und dann kriegte ich als Antwort, und das habe ich auch gelernt, gar nicht böse gemeint, die Antwort, ja, aber Susanne, du hast doch gerade geheiratet und du hast bestimmt ganz andere Dinge im Kopf. Und über diese Antwort von jemandem, den ich sehr geschätzt habe, bin ich erstmal darauf gekommen, dass ich vielleicht in deren Köpfen auch Dinge trigger, die mir gar nicht bewusst sind. Es war nicht böse gemeint, aber da hat ganz viel Klischee mitgespielt. Und dann war mir klar, okay, wenn ich nicht hingehe und sage, ich will das aber, begebe ich mich nicht nur in die Passivität, sondern dass ich vielleicht unbewusst über Rollenmuster und Rollenklischees stolpere, von denen ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die andere Person sie hat, weil sie mir sympathisch ist, weil sie mich sonst fördert möchte.
Meinen Sie, bei vielen Frauen gibt es da noch einen Nachholbedarf, was das Thema Durchsetzungsvermögen, so wie Sie es eben geschildert haben?
Da würde ich sehr klar Ja sagen. Also immer wieder habe ich in vielen Gesprächen mit jungen Frauen oder auch mit Kolleginnen gemerkt, dass dieses, ich bin hier, ich leiste viel und es muss mich doch jemand sehen und es muss mich jemand entdecken, dass das irgendwo in einer gewissen Verankerung bei vielen ist. Wenn wir jetzt pauschalieren, ist das natürlich auch immer so, Pauschalen sind auch immer falsch. Aber am Ende des Tages sind mir im Laufe meiner Karriere immer wesentlich mehr Frauen begegnet, die gar nicht so mit der Lampe auf sich scheinen. Im Gegenteil, wenn dann eine mit der Lampe auf sich scheint, dann wird auch viel diskutiert, ob das nicht ein Stück zu viel ist. Da kommen wir eben auch vielleicht auf nicht immer nette und positive Konnotationen, wenn eine Frau sehr klar sagt, wo sie hin möchte. Und dann ist sie vielleicht gleich über ehrgeizig in der Sprache oder auch in der Betrachtung.
An dieser Stelle möchte ich eine Kollegin zu Wort kommen lassen, die uns von einer, ich nenne es mal, optimierungsfähigen Begegnung mit einem männlichen Kollegen berichtet.
Hallo, Laura Montag mein Name. Ich bin selbstständige PR-Beraterin. Ich bringe ein Beispiel mit von einer Freundin aus der Kommunikationsbranche, die mir von einem Vorfall erzählt hat, den ich persönlich unmöglich fand. Sie hatte einen Termin mit einem seniorigen Kollegen aus einem Fachbereich und einem externen. Und ja, das Meeting lief nicht so wie geplant. Es ging ein bisschen hin und her. Sie stand wohl zwischen den Fronten. Und dann sagte der Kollege zum externen, also Herr Schmidt, Sie müssen wissen, meine Kollegin aus der Kommunikation hat mich schon in vielen schwierigen Situationen begleitet, wie jetzt auch hier. Und da kann ich Ihre Aufregung ein bisschen verstehen. Deswegen hat sie jetzt auch ein wenig rote Bäckchen. Und das fand ich eine unmögliche Situation. Und vor allen Dingen von einem Externen geht aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Weil Bäckchen würde man einem männlichen Kollegen niemals unterstellen, dass er diese hätte, richtig?
Richtig.
Vielen Dank. Wie hat sich denn das gesamte Thema der Klischees verändert?
Die Klischees werden offener an viel, viel mehr Stellen diskutiert. Meine These ist, dass sie in vielen Personalentwicklungsmaßnahmen, in vielen Dingen, die einfach tagtäglich passieren, trotzdem einfach da sind.
Was sind denn Ihre Lieblingsklischees?
Also bis heute begegnet man immer wieder dem Klischee und der Diskussion, wenn nun die Familie gegründet wird, kommt da mit demselben Einsatz die Frau zurück und kann sie da für gewisse Rollen einfach noch die richtige sein, die vielleicht eine hundertprozentige Awareness auf gewissen Dingen sind. Also das ist ganz klar, man spürt es immer wieder. Dann das Klischee sicherlich, das ist aber jetzt von der anderen Seite gedacht, ich bin der Meinung, dass es im Sinne Pay Gap, das sind nicht nur theoretische Daten, weil Frauen mehr in Teilzeit sind. Ich glaube, dass Gehaltsverhandlungen auch von Frauen nochmal zielorientierter geführt werden können. Also das wäre das Klischee, dass sie da vielleicht nicht so hartnäckig hinterher sind und sich nicht um jeden Preis irgendwo hin verkaufen. Dann gibt es sicherlich das Klischee, dass wenn eine Frau sehr klar, sehr selbstbewusst auftritt, dass es sehr schnell den Punkt und die Konnotation von ein bisschen Zickigkeit haben kann.
Ist es Ihnen schon begegnet, dass wenn eine Kollegin einen Gehaltswunsch geäußert hat, dass Sie gesagt haben, das geht eigentlich, oder dass Sie erstmal gedacht haben, das ist aber zu wenig? Und wenn, wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe das tatsächlich schon in vielen Gesprächen immer mal gedacht, wenn man dann fragt, zu welchem Gehalt wollen Sie denn einsteigen? Oder wenn jemand sagt, ja, ich könnte mir eine Gehaltsanpassung vorstellen. Also da ist sowohl oder der quantitative Wunsch wie auch die Art und Weise, wie man es rüberbringt, oft schon eher verhalten, sehr diplomatisch. Und manchmal gibt es auch so eine Reaktion, die man vielleicht als derjenige hat, der die Stelle besetzt oder der das zu entscheiden hat, der sagt, oh, da käme ich jetzt heute leicht durchs Gespräch oder es schützt auch meine Bottomline. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ich mir antrainiert habe, schon mal Hinweise zu geben, dass ich dann sage, ja, das ist aber das Mindeste, was die Stelle hergibt.
Konnten Sie sich denn immer sicher sein, dass in Ihrer Position ein Mann das gleiche Geld bekommen hat wie Sie?
Ich könnte Ihnen 1000 Geschichten erzählen, dass ich natürlich auch auf Unternehmensseite irgendwann mal vielleicht Zugänge zu Gehaltslisten hatte und mich mit Peers vergleichen könnte. Und da war die sofortige Reaktion überhaupt weder strukturiert noch analysierend, sondern nur der emotionale Ausbruch. Wie kann das sein?
Auch wenn ich weiß, dass man die nächste Frage einem Mann nicht stellen würde, ich stelle sie jetzt trotzdem. Für eine Karriere zahlt man immer einen Preis. Ja, also man kann nie sozusagen alles haben. Welchen haben Sie gezahlt?
Ich weiß nicht, wie hoch der Preis wäre, wenn ich ihn monetarisieren würde. Aber einen halben Preis, den ich bezahlt habe, ist, dass ich sehr wahrscheinlich sehr lange das Thema Familiengründung ausgeblendet habe. Was jetzt auch so in meinem persönlichen Umfeld nicht so schwer war, weil keiner Druck auf mich ausgeübt hat. Und wenn ich jetzt mit meiner Lebenserfahrung, mit meinem biologischen Alter zurückgucke, ich bin froh, dass ich Mutter bin, eines gesunden Junges. Ich habe den sehr spät bekommen. Und wenn man aber dann manchmal so ganz alleine mit sich auf der Bank sitzt, habe ich gedacht, eigentlich hätte ich auch 2, 3 Kinder haben können. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir da so viel Gedanken gemacht habe. Es ist
Ich wollte den Preis auch gar nicht monetarisiert wissen, weil das ist ja immer so ein bisschen schwierig, so ein Kind gegen Geld aufzuwiegen zum Beispiel. Aber Sie könnten ja auch sagen, also bevor ich mich jetzt in Gespräche in einer Männerrunde begebe und irgendwie auch noch über Firmenpolitik mich einlassen muss, da fahre ich lieber nach Haus und spiele mein Lieblingsinstrument und übe daran. Das wäre ja auch eine Alternative. Das könnte ja auch sozusagen der Preis sein, dass man das eine hat, aber das andere dann nicht machen kann.
Ja, das ist so. Also 2 Punkte, die mir spontan einfallen, die wahrscheinlich nicht gut zusammenpassen, ist der erste Punkt, wir kommen hier an der Stelle zurück zum Thema Leidenschaft. Ich tue einfach super gerne, was ich tue. Kommunikation, ob das auf Unternehmens- oder Agenturseite ist und was genau. Das heißt, ich wollte auch immer dann dabei sein abends. Ich habe am Anfang meiner Karriere sehr stark auch mit Außendienst zusammengearbeitet. Das sind nochmal ganz andere Regeln und Strukturen, wenn man sich dort positionieren möchte. Ich glaube, das habe ich intuitiv stärker gemacht, als dass ich das irgendwo strategisch strukturiert angegangen bin, sondern intuitiv gedacht habe, hier musst du sein, wenn du was erreichen möchtest. Das ist so das eine. Und das andere, jetzt bei mir sprechen Sie mit einer Frau, wo ich relativ viele Frauen in meiner Generation finde, die haben sich für Karriere entschieden oder für Familie. Den Zwitter gibt es noch gar nicht so oft oder eben oft wie mich mit einem Kind. In den Frauen, die 15, 20 Jahre jünger sind als ich, da sehe ich mit einer Hochachtung, kombiniert mit Neid, dass die eigentlich natürlicher an die Sache rangehen und sich die Wenn- oder Frage nicht stellen, was wahrscheinlich auch wesentlich klüger ist.
Da wir nicht nur über optimierungsfähige Begegnungen sprechen wollen, reden wir jetzt über ein positives Beispiel.
Frau Montag, ich bin selbstständige PR-Beraterin. Und in meinem letzten Job war es schon so, dass im Unternehmen eine Atmosphäre geherrscht hat und eine Kultur gelebt worden ist, wo vermehrt Frauen gefördert worden sind, auch in Führungspositionen befördert wurden und da auch ja die Belange von weiblichen Mitarbeiterinnen im Fokus standen.
Vielen Dank.
Reden wir nochmal kurz und dann sind wir auch fast schon am Schluss. Reden wir nochmal kurz über die Dinge, die sich anscheinend nicht oder wenig ändern. Wir sehen ja gerade, dass es bei Scholz und Friends zumindest mal den Verdacht gibt, um es sehr vorsichtig zu sagen, der sexuellen Belästigung. Haben Sie so etwas wie eine sexuelle Belästigung jemals in Ihrem Umfeld erlebt?
Deswegen, eine sexuelle Belästigung habe ich nicht erlebt. Sexuelle Anzüglichkeiten habe ich eine Menge erlebt. Und also, ob das von Witzen sind, also ich bin eigentlich ein sehr humorvoller Mensch und kann auch über solche Themen Witzen machen, aber Anzüglichkeiten, Bewertungen vielleicht von anderen Frauen, die vorbeigehen oder sag mal, das ist fast schon vielleicht zu gravierend, aber ich war das ist gar nicht so lange her, sagen wir 8, 9 Jahren mit einem internationalen Team in Bangkok. Und irgendwann sitzen die dann auch als Frau tatsächlich alleine in der Bar. Und es hat sich zum Glück nicht nur ein Kollege mir aufgeopfert, sondern dem war schon klar, was passiert, wenn 9.30 Uhr ist, dass die alle woanders hinschwirren. Und er hat sich dann speziell um mich gekümmert im positiven Sinne und hat gesagt, Susanne, jetzt sind die alle auf der Straße. Die sind alle da, wo du vermutest. Wollen wir noch irgendwie zusammen einen Drink machen gehen? Also sowas, wenn Sie auch verstehen, was ich jetzt mit sexuellen Anzüglichkeiten meine, das ist mir durchweg passiert.
Ich habe jetzt in der Tat ein paar Dinge nicht verstanden. Der Kollege hat Sie sozusagen beschützt, weil es dann zu sexuellen Anzüglichkeiten gekommen wäre, wenn Sie da allein gesessen hätten.
Nee, die kamen gar nicht mir gegenüber, sondern das gesamte Team, was sich dort getroffen hat, hat halt um 21.30 Uhr das Weite gesucht und zu Massagen, zu Prostituierten gegangen oder Sonstiges. Und er wusste, dass das allein für mich, also mir gegenüber hätten die das nie gemacht. Aber er wusste, dass das für mich eine ganz seltsame Situation ist, jetzt hier so allein zu sein, zu wissen, die gehen überall irgendwo hin, und hat dann eben speziell gesagt, komm, lass uns was zusammen unternehmen, was ich in dem Moment als eine unheimlich kollegiale Geste empfunden habe.
Das ist ja jetzt nochmal so eine etwas spezielle Geschichte, sowas im asiatischen Raum. Wie geht es Ihnen damit in Deutschland?
Also tatsächlich sind das die Anzüglichkeiten, was ich eben versucht habe zu erklären. Und das sind dann immer Beispiele und soll auch nicht pauschal, dass mir das immer und überall passiert. Aber das ist die Art und Weise, wie mal kurz ein Witz gemacht wird, wenn eine andere Frau vorbeigeht. Oder eine Frau kam rein und die Länge des Rockes oder die Höhe der Schuhe werden dann thematisiert. Und wenn das einfach auch nur 2, 3 kurze Aussagen drumherum sind. Das sind so Sachen, die einem immer auffallen.
Und die man meinem Mann nicht machen würde, ja.
Ja. Wissen Sie, ich komme jetzt aus einer Zeit, und das ist wahrscheinlich für einen Mitschnitt hier zu lang, aber das war tatsächlich so, als ich das erste Mal präsentiert habe, gab es noch keine Frauentoiletten auf Vorstandsetagen bei Hösch. Und da hat mir mein allererster Agenturchef gesagt, als wir dort angekommen sind, gehen Sie mal auf Toilette, Frau Marell. Und das dachte ich, mein Gott, wie verkrampft muss ich denn wirken, dass mein Chef mir sagt, geh mal auf Toilette. Später war klar, weil dort oben, wo wir präsentiert haben, keine Toiletten waren. Wenn ich das jetzt vergleiche, das war ja keine Anzüglichkeit von ihm, sondern eine sehr klare Unterstützung einer seiner Mitarbeiterin, haben wir halt viel gemacht. Und zu dieser Zeit waren Anzüglichkeiten in welchen Formen oder Diskussionen auch viel offenkundiger.
Ja, Frau Marell, dann bedanke ich mich für das Gespräch und ich fand das sehr, sehr spannend.
Ja, ich sage herzlichen Dank, freue mich, dass Sie auch das Thema aufgenommen haben und hoffe, ich konnte so ein bisschen Insights geben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.